ARD.
Hallo zusammen, es ist wieder eine Woche vorbei, eine schöne neue Woche voll mit interessanten News und Meldungen aus der Wissenschaft und Studien und Papern, und wir haben uns durch alles durchgelesen. Ich und Julia. Hallo Julia.
Hallo.
Hallo Sina.
Also ich weiß nicht, was du so dabei hast. Ich habe was richtig Ekelhaftes dabei.
Wie immer.
Wir sind ja hier bei Fucked Up. Leute, die uns schon länger zuhören, wissen, das passiert öfter mal, dass wir was erzählen, was nicht jeder gerne hört. Egal. Und auch wieder ein bisschen was zu Aliens.
Oh, liebe ich.
Das ist bei mir im Menü. Was hast du dabei heute?
Ich habe einen Saurier dabei. Der ist schon durch die Medien gehüpft, aber es gab so ein paar Aspekte, die fand ich da doch so spannend, dass ich dachte, ach komm, ich bring's noch einmal mit. Für alle, die es noch nicht gehört haben, ein ganz wundersamer Saurier, der mal wieder aus der Kategorie, ach hups, das lag in unserer Schublade. Ganz lange unentdeckt. Und zwar diesmal bei uns im Schwabeländle lag was rum, beziehungsweise lag ganz lange in einer Schublade im Elsass, wurde jetzt aber wiederentdeckt, weil diese ganze Sammlung an das staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart gegangen ist. Und die haben das dann nochmal so alles durchgeguckt und dann gemerkt, ach hupsa, da ist ja was ganz Spannendes dabei. Und zwar hatte ein privater Sammler seit 1930 tausende Fossilien im Elsass gesucht und gefunden. Und der Name dieses Mannes ist Louis Graufo. Oder Louis Graufogel, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, richtig?
Louis Graufogel, das ist doch gut. Finde ich super.
Und dieses Fundstück hat er wohl 1939 gefunden. Und da dachte er, oh ja, wird eine Fischflosse sein. Hat irgendwie so die Form, schiebe ich in eine Schublade, gutes. So.
Also er hat wirklich gegraben, ja, im Schwabenländle.
Ist er nee, im Elsass.
Losgestapft. Im Elsass, Entschuldigung, ist er losgestapft und hat
da
gesucht.
Da hat er geguckt,
hat draußen in der Natur gesucht, okay.
Richtig, ja. Und seine Tochter übrigens ist eine sehr angesehene Paläontologin geworden.
Ach, wie süß.
Ja, richtig schön. Die ist ja mittlerweile auch 80, also das ist auch, ich hatte gerade jemand ganz anders von meinem inneren Auge, aber ja, sie ist auch schon
Oma Graufogel.
Oma Graufogel, genau. Mit einem Doppelnamen auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Mr. Graufogel damals dachte, ich habe hier eine Flosse gefunden. Der Postdoc Stefan Spiekman oder Stefan Spiekman, er ist Niederländer, sagt 80 Jahre später, Jokes on you, Louis, du hast einen Saurier gefunden, der einen Irokesen trägt auf dem Rücken. Genannt wurde das ganze Ding Mirasaura Graufogeli, ne, benannt nach seinem Finder. Und Mirasaura bedeutet auf Latein, Sina, du hattest doch Latein.
Mira heißt doch, ich dachte Mira heißt irgendwie Wunder oder sowas.
Ja.
Krass, ich weiß das noch.
Wunderbares Reptil.
Oh.
Also wundersames Reptil, ja. So, und dieses Reptil, das schlägt ein neues Kapitel auf in der ganzen Diskussion um, hatten jetzt diese Tiere damals Schuppen, Federn oder was auch immer. Wir sprechen von der Zeitperiode des Trias. 247 Millionen Jahre alt ist das Ding. Mhm. Und dieses Reptil hat eben eine komische Struktur auf seinem Rücken, was der Louis damals für eine Fischflosse hielt. Also, ich von meinem inneren Auge denke mir jetzt, okay, 25 Meter riesiger Saurier, der durch die Farnbuschwälder am Elsass stapft. Urtrauben süppelt, Urvorfahren von Cremant und seine Beute flach zu Flammkuchen zusammen platt drückt, um sie dann zu essen. Nein, also wir reden über ein handgroßes, süßes, kleines Ding, das auf Bäumen lebte, mit einem ganz schmalen, vogelähnlichen Schädel, finde ich, mit nach großen, nach vorne gerichteten Augen. Es war wohl ein ganz flinker Insektenfresser. Ausgewachsen konnte er auch bis zu einem Meter groß werden maximal. Und es gibt natürlich eine künstlerische Rekonstruktion des Ganzen. Es wird ein grüner Körper da gezeichnet. Also ich finde, es ist so chamäleonartig, damit wir es uns jetzt vorstellen können. Hat aber so ein bisschen andere Hände, hat einen Schwanz hinten und auf dem Rücken eben, ich sag mal, höher als das Ding lang ist, eine riesige Federflosse auswuchs. Whatever. Aber es sind eben keine Federn und keine Schuppen und es ist auch keine Flosse. Aber es ist so, also stellt euch einen Irokesen aus Federn vor, die aber keine Federn sind. Das ist das Beste, wie ich es beschreiben kann.
Aber es geht jetzt schon um dieses Irokesen-Ding, was er hat und nicht um den Rest des Körpers.
Ja.
Weil wenn er keine Schuppen hat und keine Federn, was bleibt dann noch? Fell hat er ja auch nicht.
Ja, das ist eben das Spannende. Man weiß nicht so ganz, was es ist. Es ist irgendwas anderes. Und ich habe richtig gemerkt beim Lesen, ich wollte es die ganze Zeit in diese Kategorien reinschieben, ne? Die wir halt auch kennen heute. Aber wir müssen einfach sehen, es gab in der Evolution auch Strukturen, Dinge, die wir heute nicht mehr haben, die wir uns jetzt irgendwie vorstellen müssen. Also, wie haben die das jetzt rausgefunden oder was ist so spannend? Der füllt sozusagen eine Lücke mit diesem Nicht-Federauswuchs. Das ist lustig, wenn man etwas als nicht irgendwas anderes bezeichnen kann. Und der Stefan, der den gefunden hat, ich duze ihn jetzt einfach mal, der hat dann eben gedacht, okay, da sind ja doch noch irgendwelche Knochen dran und so. Es ist dieses Tierchen. Und er hat direkt an den Longis Kama gedacht. Das ist ein Tierchen, was auch mal gefunden wurde. Der wiederum hat zwei so verlängerte Schuppen, die zu beiden Seiten des Körpers aufgefächert sind, wie so eine Art Fallschirm. Man denkt, dass dieses Tierchen damals vielleicht damit gleiten konnte. Und da war da damals die Theorie, könnte ein Vorläufer von Federn sein. Aber dann hat man gefiederte Dinos entdeckt, ne? Und dann ist irgendwie dieser Longis Kama doch irgendwie im Paläo-Niemandsland geblieben. Und dieser Mirasaurer ist jetzt eben in meinem Cousin wenigstens von diesem einen einzelnen da sitzenden Saurier, den man schon gefunden hat. Und das ist eben total cool, weil jetzt so ein bisschen da so eine Reptilienlinie mehr wächst, die sich auf so ein Leben in Bäumen spezialisiert hat und entfernt mit Dinos und Vögeln verwandt ist, aber eben sich vor mehr als 300 Millionen Jahren abgespaltet hat und eben diesen komischen Auswuchs hat oder diese Auswüchse. Und das ist halt so ein ganz kleines neues Schlag Licht in dieser noch sehr grauen Karte von den Tieren, die damals hier rum sind.
Also es hat ein bisschen was, ich habe das jetzt mal gegoogelt, es hat so ein bisschen was auch von so Kolibri, oder? Oder so Schmetterling. Also es ist irgendwie so ein kleines, grünes Salamander-Ding und hat dann einfach noch so, was auch immer das für
Lamellen.
Arten von Flügeln sind. Lamellen. Ein Libellensaurier. Aber süß. Also in den Illustrationen ist es auch so bunt gefärbt, deswegen wirkt es jetzt irgendwie so schmetterlingsartig, aber man weiß ja nicht.
Ja, man weiß nicht, aber das Interessante ist eben, Melanosomen wurden gefunden in dieser Struktur und das sind eben so ganz kleine Pigmentkörper, die eben auch in Federn zu finden sind. Also es muss irgendwie einen gemeinsamen Vorfahren von Mirasaurern und Vögeln gegeben haben, die genetische Anleitung für federartige Strukturen in sich getragen haben. So, jetzt hat nur halt jeder aus dieser IKEA-Anleitung was ganz anderes gemacht, ne? Also die Reptilien, die Saurier, sonst was. Und ich habe jetzt, vielleicht war ich etwas ungenau in der Bezeichnung. Das Ding heißt zwar Mirasaurer, ist aber ein Reptil. Da muss man das irgendwie sehr ordentlich sein.
Ja, sorry, aber wenn es Saurer, also dann denkt man halt sofort, dass es irgendwie ein Saurier ist, ja.
Die Frage ist, was macht er? Was hat er jetzt aus dieser komischen IKEA-Anleitung gemacht? War es zum Kämpfen? War es zum Fliegen? War es einfach unnötig aufwendiger Schmuck? Hat er damit Konkurrenten geohrfeigt? War es der erste Windsurfer? Wann Balzen? Man weiß es nicht. Thermoregulation könnte ja auch sein. Heizkörper. Klimaanlage mit Stil. Beta-Version einer Feder. Evolution in der Triaszeit.
Regenschirm.
Ja, ihr müsst euch auch vorstellen. Also die Triaszeit, die war einfach so das Silicon Valley der Evolution. Ja, ist chaotisch wild, weil davor war ja dieses große Massenaussterben. Es gab nicht nur den Meteoriten, es gab davor auch schon mal ein Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze. Und da sind 95% aller Marienarten und 70% der Landwirbeltiere ausgestorben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann hat die Evolution gedacht, okay, jetzt müssen wir mal ran. Und jetzt waren da ganz viele Beta-Versionen unterwegs.
Die Leinwand war weiß, die Pinsel waren frisch und die Evolution hat einfach richtig drauf gefeuert auf die weiße Leinwand.
Ja, also es ist wirklich crazy. Ich habe kurz gedacht, naja, wenn man sagt, das war ein Kamm, mir sind dann ganz doofe Friseursachen mit Dinos und Sauriern und Reptilien eingefallen. Ja, also ich dachte zum Beispiel, ich meine, jetzt kommen wir ganz weit weg, ne? Aber ich dachte vielleicht, Cambrium wäre ja auch ein lustiger Friseurname, der irgendwas mit Sauriern und Dinos zu tun hat, wegen Kamm und Cambrium. Naja, okay, ich verliere mich jetzt ganz so anders. Also, das Ding ist süß und total faszinierend. Und einen kleinen Fakt von allem, was Stefan Spiekmann erzählt hat, ist mir sehr im Kopf geblieben. Es gab nämlich einen Nachbarn von diesem Mirasaurer. Und zwar ein zweibeiniges Krokodil, das nicht gelebt hat wie ein Krokodil, sondern eher wie eine Katze. Das ist nicht ganz neu, aber das ist mir wirklich massiv hängen geblieben. Die sind wohl ganz agil unterwegs gewesen, hatten so richtig pantherartige Lauergeschichten am Start. Und ja, die haben dann wohl auf dem Boden gelebt neben diesem Tier.
So eine Mischung aus Krokodil und Katze.
Ja, also von der Art, von der Anmut. Wohl eher so eine Katze und hat lange Beine gehabt, aber der Körper eher so krokodilartig. Das ist wirklich Trias, also crazy. Übrigens, wenn ihr zum Beispiel auch wie Stefan Spiekmann in eurer Forschung irgendwas findet, wo ihr denkt, das ist ein bisschen crazy, dann schickt uns das total gerne. Ne? Wir sind sehr offen für Themenvorschläge. Auch wenn ihr sonst andere Studien lest, irgendwo mitbekommt und denkt, das ist echt was für Fakt ab, schickt das total gerne an uns. Kleiner Disclaimer, Sachen bei der Tagesschau braucht ihr uns nicht schicken, weil wir sind praktisch die Leute auch, die der Tagesschau die Sachen zuliefern. Wir sind ARD. Das liegt auch bei uns, aber wir freuen uns darüber. Und beispielsweise, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, da gibt es jetzt eine Kommentarfunktion, da wäre das möglich. Könnt ihr natürlich auch immer liebe Kommentare hinterlassen. Ansonsten aber natürlich auch gibt es weitere Kontaktmöglichkeiten, E-Mail, dies, das, Shownotes. Ihr wisst doch, wo ihr alles findet.
Schlagt uns gerne Paper oder Studien vor, bei denen ihr das Gefühl habt, das klingt sehr, sehr wild. Das ist doch was für Fakt ab. Also schreibt es gerne rein. Wir freuen uns über Themenvorschläge.
Oder eklige Sachen. Du hast doch was Ekliges dabei.
Ich habe auch was Ekliges dabei, aber das habe ich habe das bewusst ans Ende der Folge gepackt. Ich wollte erstmal mit was Netterem einsteigen, nämlich mit Aliens.
Können auch eklig sein.
Können auch eklig sein, aber es gibt dieses spannende Szenario, Julia. Was ist, wenn wir Aliens entdecken? Das ist natürlich die spannende Frage.
Ja.
Aber was sehr, sehr viel spannender ist und worum es jetzt geht, was passiert danach, wenn wir Kontakt zu Aliens bekommen haben? Und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche, weiß ich nicht, mikrobiologischen, bakterienartigen Viecher oder irgendwie sowas, die auf Enceladus oder auf irgendeinem anderen Saturnmond oder so entdeckt werden, ne? Sondern ich meine jetzt wirklich so das Sci-Fi-Szenario, wir kriegen Post, ne? Nachricht, Alien-Zivilisation, technologisch entwickelt, die melden sich, was machen wir?
Boah, gibt's da bestimmt Safety-Protokolle, oder?
Ja, natürlich. Da haben sich Leute natürlich schon, also nicht nur die Sci-Fi-Autoren, sondern auch zum Beispiel das SETI, steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Die machen sich ja schon seit Jahrzehnten Gedanken darüber, wie können wir eventuell solche Nachrichten bekommen? Was können wir nach da draußen schicken? Also auch andersrum, vielleicht machen wir auch einfach mal den Start. Ne? Da gibt es auch Vorschläge, was man machen kann, wenn so eine Nachricht uns erreicht, also wie wir damit umgehen, auch jetzt so bezüglich Öffentlichkeit. Da wird immer sehr nach Transparenz auf jeden Fall als allererstes gesprochen. Ne? Das heißt, wenn wir sowas bekommen, darf man das nicht so für sich behalten, sondern es muss kommuniziert werden mit der Menschheit. Natürlich auch irgendwie logisch mit, muss international politisch kommuniziert werden. Der Punkt ist ja auch, ne, wenn du so eine Antenne aufstellst und kriegst so eine Nachricht von einem Alien, dann brauchst du auch noch mal eine andere Antenne vielleicht ein paar Meter weiter auf der anderen Seite der Erde, um das vielleicht zum Beispiel noch zu bestätigen oder so. Ne?
Also Zwei-Quellen-Prinzip, Leute.
Ganz gut, ne? Um auch vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, wer in Geometrie aufgepasst hat, weiß, ne, wenn ich an zwei unterschiedlichen Orten dann das Signal bekomme, dann kann ich auch so ein bisschen rechnen, wo es vielleicht ungefähr herkommt. Das wäre auch nicht so schlecht. Ne? Problem ist, dieses Protokoll, was SETI damals gemacht hat, ist von 1989, das ist schon ein paar Jährchen her. Schon ein bisschen veraltet. Und deswegen gibt es da auch so ein bisschen die Kritik. Wir leben ja jetzt im Zeitalter des Internets. Das gab es da noch nicht so.
Es kam tatsächlich.
Genau, es gab kein TikTok und Social Media und so weiter. Vielleicht sollten wir uns da jetzt irgendwie ein bisschen anders drauf vorbereiten noch. Also auf jeden Fall sollten wir es nochmal erneuern. Mhm. Genau. Und darauf basiert dieses Paper, was von einigen Forscherinnen und Forschern aus Großbritannien unter anderem, Schottland und so weiter zusammengefasst wurde, wo eine Empfehlung drinsteht, wie man vielleicht dieses Protokoll erneuern könnte.
Okay.
Aber ich dachte, wir können auch mal darüber sprechen, was wir.
Aber die haben auch Vorschläge gemacht, wie man es machen könnte.
Naja, die haben Vorschläge gemacht im Sinne von, wie man so ein Protokoll jetzt am besten angehen könnte. Denn es ist ja weitaus komplizierter dadurch, dass wir zum Beispiel Social Media haben, dass wir Internet haben, je nachdem wie die politische Situation auch gerade auf der Welt ist. Also es wäre ganz gut, wenn man nicht nur Astrobiologen in dieses Team setzt mit, schreib mal ein, was tun, wenn es passiert, Plan, sondern dass wir auch viele andere Leute damit reinsetzen. Also die empfehlen, dass man vielleicht auch vorab irgendwie Modelle entwickeln könnte für, wie Reaktionen aus der Öffentlichkeit sein könnten. Ne? Also Umfragen, eine Stimmungsanalyse über Social Media, wie die Menschheit jetzt mal generell darauf reagieren könnte. Die sind auch der Meinung, dass es nicht schlecht wäre, Science-Fiction-Autoren und Autorinnen da ein bisschen mit einzubeziehen. Denn wir haben natürlich, wenn man mal irgendwie so die Filmportale und die Buchportale aufmacht, ein riesiges Reservoir an Erzählungen, wie die Menschheit damit umgeht, wenn der erste Kontakt besteht. Und das prägt natürlich auch irgendwie eine Öffentlichkeit, ne? Also bevor ich mir Gedanken gemacht habe, wie würde ich darauf reagieren, wenn ein Alien Hallo sagt, habe ich natürlich schon 1000 Filme darüber vorher geguckt und auch gesehen, wie die Menschen reagieren. Also es macht auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht ist die Reaktion, die Menschen haben, ja auch schon irgendwie in einem geprägt. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass ich das schon gelernt
habe.
Ja,
absolut. Du, ich bin Medienwissenschaftlerin. Unsere Wahrnehmung ist immer geprägt durch Vorerfahrung.
Genau. Also ich würde auf jeden Fall wie Jeff Goldblum in Independence Day und so weiter, daran würde ich mich orientieren beispielsweise.
Was macht der denn?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist der erste Film, der mir eingefallen ist. Ich weiß, er war sehr cool. Und ich fand ihn sehr süß.
Boah, ich erinnere mich am meisten an diesen Film mit dieser, war das dann eine Sprachwissenschaftlerin?
Ah ja, du meinst mit diesen länglichen UFOs.
Arrival.
Ja, genau.
Die dann erstmal versucht, wirklich mit denen zu kommunizieren und alle davon abhalten will, dass sie die einfach nur abschießen oder keine Ahnung was. Ja, aber es ist wirklich schwierig. Ich meine, klar, wenn jetzt so ein Signal kommt, sagen wir mal, wir kriegen einen Hallo irgendwo hingefunkt, dass dann wirklich nicht der erste Impuls ist, okay, ich funk einfach ein Hi zurück, sondern dass Leute vorher nachdenken.
Ja, ich meine, also man müsste ja erstmal darüber legen, es kommt ja erstmal wahrscheinlich wirklich etwas, was wir würden es vielleicht als Hallo interpretieren, aber erstmal wird ja einfach ein Signal kommen, von dem man irgendwie am Ende ausschließen kann, dass es irgendein Pulsar war oder irgendein, weiß ich nicht, es gibt ja auch die Geschichten von den Antennen, die irgendwie ein krasses Signal immer um 12 Uhr mittags irgendwie bekommen haben und dann war es am Ende einfach die Mikrowelle, die zu früh aufgemacht wurde und die Antenne hat einfach immer das Mikrowellensignal bekommen. Also wenn man das alles ausschließen kann und weiß, okay, es muss irgendwie von einer technologisch entwickelten Zivilisation kommen und es ist nicht unsere, dann wird es ein Ich bin da sein, oder?
Ja, aber sag mal, meinst du wirklich, dass, wenn man sich die internationale politische Lage ansieht, dass dann wirklich eine internationale Zusammenarbeit stattfindet? Na okay, wahrscheinlich. Ich würde jetzt mal sagen, dass am Ende WissenschaftlerInnen, die ja der Wahrheit verpflichtet sind und auch des Nachdenkens verpflichtet sind, wahrscheinlich die einzigen sind, die wirklich zurückkommunizieren könnten. Das heißt jetzt ein wild gewordener Präsident könnte nicht einfach irgendwas tun wahrscheinlich. Das ist ja wahrscheinlich das Gute, ne? Dass die auf einer Ebene kommunizieren, dass jetzt nicht einfach jemand das an sich reißen könnte und sagen könnte, wir machen jetzt XY. Oder dass zum Beispiel auch eben die Information und die Position der Aliens nicht einfach rausgegeben wird und irgendjemand sagt, wir schicken da jetzt eine Atombombe interstellar hin. Das ist ja wahrscheinlich der einzige Vorteil, dass da so ein bisschen Gatekeeping schon, auch wenn transparente Kommunikation am Start ist, betrieben werden kann. Von vernünftigen Personen.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil in dem Paper wird ja auf jeden Fall die NASA die ganze Zeit angesprochen mit, hier liebe NASA, bitte tut dies, tut das. Mehr Geisteswissenschaftler und Leute aus Kunst, aus Politik, die in die Kommunikation kommen und so. Und dann denke ich mir auch gerade, wenn es darum geht, international irgendwie zusammenzuarbeiten, als ob die NASA gerade die Motivation hat, da irgendwie ein bisschen mehr zu fördern. Also irgendwie passt es gerade nicht so zusammen.
Die Ressourcen.
Aber vielleicht ist das auch eine Prägung, Julia. Vielleicht melden die sich auch gar nicht erst bei der NASA. Die Prägung ist ja, dass sich die Aliens erst immer an die USA wenden.
Stimmt.
Die führen dann natürlich.
Stimmt.
Vielleicht melden sie sich auch bei irgendeiner Antenne in, ich weiß nicht, Australien oder, keine Ahnung, Guatemala oder so. Vielleicht kriegen die es ja zuerst mit. Also davon können wir ja vielleicht auch mal ausgehen. Wäre ja auch nett.
Das stimmt. Immer diese USA-zentristische Denkweise.
Richtig.
Stolpern wir mal wieder über unsere eigenen Füße.
Genau. Also vielleicht, ich meine, es geht jetzt darum, dass die NASA was tun soll, so, aber vielleicht kommt das Signal woanders hin. Egal, ich gehe davon aus, wenn ein Signal kommt, wäre so meine erste Angst Verschwörungstheorien, die sich dann bilden. Also
voll.
Wenn das an die Öffentlichkeit gerät, dann wird Social Media komplett wild gehen. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht und dachte so, nee, ich glaube, da möchte ich wirklich auf irgendeine Insel, ich möchte nichts davon mitbekommen. Ich würde wirklich komplett die Nerven verlieren, wenn in meinem Feed die ganze Zeit irgendwelche Theorien über dieses Aliensignal, was dann wohl wirklich ein Aliensignal ist, die ganze Zeit verbreitet werden und die Leute alle in eine komplette Panik kommen. Dann gibt es das Lager, was irgendwie sagt, die werden unsere Freunde. Dann gibt es das Lager, die sagt, die müssen wir unbedingt auslöschen. Und alle werden total wild gehen. Also ich finde es schon sehr, sehr sinnvoll, dass man sich einen klaren Plan macht, wie kommunizieren wir das an die Öffentlichkeit und wie können wir solchen Sachen irgendwie entgegenarbeiten, dass auf keinen Fall irgendein wild gewordener Mob da entsteht, egal in welche Richtung.
Es gibt ja auch Forschende, ich meine Stephen Hawking, hat der nicht mal gesagt, dass es vielleicht auch eine Idee wäre, einfach gar nichts zu machen? Weil ich meine, wenn man antwortet,
toll.
Wer weiß, ob die gute Absichten haben? dann sagt man im Zweifel, ja, hier ist tatsächlich ein Ziel.
Ich würde auf jeden Fall ghosten.
Ja, also vielleicht sollten wir Aliens ghosten.
Das können wir so gut, lasst es uns machen. Auf jeden Fall ghosten. Wenn ein Hallo kommt, Chat verlassen, sofort.
Und einfach nie wieder melden. So, noch zu klären wäre, ob Schildkröten optimistische oder pessimistische Tiere sind.
Das, die Frage stelle ich mir seit Jahren. Bin ich froh, dass du es endlich ansprichst.
Ob ihre Wasserschale eher halb voll oder halb leer ist. Und da habe ich mich gefragt, gibt es Tierarten, die ich in bestimmte Kategorien einsortieren würde? Und wie würde ich Schildkröten einsortieren? Bei Eseln ist mir direkt der depressive Esel von Winnie the Pooh als er IA. Als Tier, wo definitiv die Wasserschale halb leer ist, eingefallen. Aber auf der anderen Seite Shrek, wenn du dich da an den Esel erinnerst.
Mhm.
Ganz anderer Typ. Sehr optimistisch. Ja.
Ich glaube, das gehört zum Gag dazu, dass er mit den Erwartungen bricht. Aber ich hätte den Esel auch bei dem halb leeren Wasserglas einsortiert. Bei einer Schildkröte auch eher halb leer. Die wirken auch sehr pessimistisch.
Ja, der Punkt ist, klar, ne, also jetzt, wenn wir über Disney-Filme reden, brauchen wir nicht drüber reden, dann wird sowieso jedes Tier irgendwie vermenschlicht. Aber bei, ich sag mal, Vögeln oder auch bei Säugetieren, denen können wir relativ einfach Emotionen ansehen. Jetzt so aus unserer uneducated Sichtweise. Aber Reptilien sind jetzt ja nicht gerade so eine Schlange oder so ein Chamäleon, nicht so. Die wirken so ein bisschen introvertiert und eher nicht so ein bisschen stoisch. Ja. Ne? Erstmal auf den ersten Blick. Und es gibt relativ wenig Forschung dazu, ob und wie Reptilien Emotionen erleben.
Ach krass.
Ob die kurzzeitig Emotionen haben, ne, sich auf Futter freuen. Und aber auch, ob sie so längerfristige, so Moods haben. Ne? Ob es wirklich Schildkröten gibt, die eher ängstlicher sind oder ne, dann eher vielleicht ein pessimistischeren Blick haben oder welche, die eher so optimistischer entgegen sind. Und bei Menschen kann man das ja auch testen mit so einem bestimmten Test, den man auch bei Menschen einsetzen kann, der Cognitive Bias Test. Den haben wir jetzt auch bei den Tieren eingesetzt. Und zwar, sind so psychologische Verfahren, mit denen Forscherinnen und Forscher untersuchen, wie unsere Erwartungen, Emotionen und Einstellungen eben unsere Wahrnehmung und Entscheidungen, unser Verhalten beeinflussen, ohne dass wir es merken. Zum Beispiel, ob du eben die Welt so durch eine positivere oder durch eine negativere Brille siehst. Was haben die jetzt gemacht? Die haben sich, es waren Forschende von der Universität Lincoln und die haben sich 15 Rotfußschildkröten gekrallt. Das sind Haustierschildkröten, sage ich mal, sind so maximal 50 Zentimeter lang, maximal 10 Kilo schwer, können 70, 50 Jahre alt werden und sie sind eher gemächlich unterwegs, wie wir das von Schildkröten kennen, mit 0,2 bis 0,8 km/h. So. Und man weiß schon von denen, dass die ein gutes Gedächtnis haben zum Beispiel, dass sie Menschen erkennen und dass man gut mit denen arbeiten kann. So, jetzt haben sie diesen Test mit denen gemacht. Unter anderem haben sie beispielsweise diesen Schildkröten beigebracht. Du sitzt in einem Käfig, da sind mehrere mögliche Orte für Futternäpfe. Und wir stellen diese Futternäpfe auf und die sind gefüllt oder die sind nicht gefüllt. Und die haben das eben gelernt, aha, wenn der Napf steht, der kann voll sein oder auch nicht. So, jetzt muss man ja sagen, für eine Schildkröte, wenn du die in den Käfig setzt und da hinten ist ein Napf, bedeutet das jedes Mal ein ganz schöner Einsatz von Ressourcen und Zeit und Energie, um zu so einem Futternapf zu kommen.
Wie süß.
Genau. Man muss auch sagen, die Technikausstattung bei dieser Studie war nicht so teuer. Sie haben auf jeden Fall keine Hochgeschwindigkeitskamera gebraucht. Es war alles sehr,
boah,
sehr
Julia,
easy
was
zu
ein
machen.
Gag. Was ein Gag, ey.
Entschuldigung.
Ja, okay, weiter.
Naja, auf jeden Fall. Jetzt haben sie dann gemerkt, als sie diese Schildkröten darauf geprimed haben, was passiert denn bei den verschiedenen Schildkröten, wenn wir die jetzt wieder da reinsetzen, Napf hinstellen. So. Sind jetzt Schildkröten grundsätzlich diese eine mehr motiviert, dahin zu laufen, zu gucken, ist denn was drin oder nicht, oder eher nicht? Und ist das eine Schildkröte, bei der wir gleichzeitig feststellen, dass sie eher ängstlich ist? Zum Beispiel, wenn wir sie in einen ganz neuen Käfig setzen, ob sie dann eher langsam dabei ist, ihren Kopf irgendwann rauszustecken oder ob sie da lieber, wenn sie merkt, ich kenne das ja alles, nicht eingeekelt bleibt. Und ich kürze jetzt das Ganze ab, aber was rausgekommen ist, Schildkröten, die eher ängstlich sind, das heißt in ganz unbekannten Situationen ne, offensichtlich ängstlich sind, sind auch eher die, die sagen, nee, also im Zweifel wird in diesem Futternapf nichts drin sein. Im Zweifel ist dieser Futternapf halb leer. Da gehe ich nicht hin. Und die
halb leer bis leer.
Die eher neugierig sind oder die offensichtlich nicht so ängstlich sind, wenn sie in neue Kontexte gesetzt werden, die waren öfter mal so, ja doch, das investiere ich, da wird bestimmt was drin sein. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines neues Schlaglicht darauf, dass und wie Reptilien Emotionen offensichtlich haben können.
Und dass es auch unter der gleichen Spezies Unterschiede gibt.
Genau. Aber auch, dass es grundsätzlich nicht ist, dass diese Schildkröte komplett stoisch ist und einfach immer den gleichen Mut hat, sondern dass auch ihre Haltung, ne, natürlich ganz viel beeinflussen kann. Und aus evolutionärer Sicht, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Mirasaurer, Leute.
Da ist er wieder.
Ja, gibt es natürlich jetzt zwei verschiedene Autobahnen, die wir gehen können. Der erste ist, dass wir sagen, okay, der letzte gemeinsame Vorfahre von Reptilien, Vögeln und Säugetieren hatte Gefühle. Also dieses amniotische Wirbeltier, das da vor 320 Millionen Jahren rumgekreucht und fleucht ist. Dann sind Gefühle wahrscheinlich im ganzen Reptilienstammbaum verbreitet, inklusive Dinos und Saurier und Reptilien. Auch Mirasaurer hatte Gefühle, vielleicht mal einen schlechten Tag auf seinem Bäumchen. Oder man könnte auch sagen, also Schildkröten und auch andere Reptilien haben Emotionen unabhängig von uns entwickelt. Das würde sich dann zeigen, wenn wir feststellen, dass andere Reptilien, mit denen wir diesen Test machen, nicht so diese emotionalen Zustände besitzen. Müssen wir jetzt aber natürlich noch erforschen. Und ich finde das total spannend, weil wir Menschen, wir haben ja sowieso irgendwie den Hang, Tiere zu unterschätzen. Und das zeigt mal wieder, dass wir das sehr wahrscheinlich tun.
So, ich habe es ja schon angeteased. Ich hoffe, ihr seid alle mit dem Essen fertig, falls ihr gegessen habt. Es kommt noch das Ekelthema der Woche. Und zwar geht es um Neandertaler-Diät.
Mm.
Also, das Rätsel ist in den Knochen vom Homo neanderthalensis. Ist so ein Kollege, 11.700 bis 129.000 Jahre her.
Frischer Jungspund.
Dass der Bro hier über die Erde gelaufen ist. In seinen Knochen hat man hier mit so einer Isotopensignatur gesehen, dass da sehr viel von dem Stickstoffisotop 15N drin ist.
Klar, weiß ja jeder.
So, ne, normal 14, jetzt haben wir 15. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das wohl eine sehr fleischhaltige Ernährung ist, würde man sagen. Denn normalerweise findet man dieses Isotop vor allem bei Karnivoren wie Hyänen oder Wölfen, also die, die wirklich den ganzen Tag sich das Fleisch reinhauen. Da findet man eben dieses Isotop sehr häufig in der Knochenstruktur. Problem, der Mensch ist ja an sich kein Karnivor und auch wenn vielleicht die Ernährung ein bisschen anders war früher beim Homo neanderthalensis, so viel Fleisch kann er gar nicht gegessen haben, dass das Isotop so stark verbreitet ist, weil das könnten, also nicht mal heute könnten wir diese Mengen irgendwie verstoffwechseln und damals auch nicht. Also wieso hat er so viel von diesem Isotop in seinen Knochen? So, und die Antwort ist hart.
Aha.
Eine Theorie, die jetzt eben in einer Studie herausgegeben war, war, dass sie ihr Fleisch auf, sie haben es geschrieben, auf eine gewisse Art und Weise speziell zubereitet haben. und zwar, ich finde es witzig, dass sie zubereitet sagen, weil es geht eher darum, wie lange man das Fleisch liegen lässt und was dann passiert. Ich weiß nicht,
passive Zubereitung.
Ja, ich weiß nicht, wie du zum Beispiel, Julia, früher, ich weiß nicht, wie es bei euch in Garmisch war, wenn du mal einen Hirsch erlegt hast für dich und deine Familie. Und du konntest ihn nicht komplett auffuttern, ne? Was hast du mit dem Rest gemacht? Wahrscheinlich eingefroren. Konnte man damals nicht so. Das heißt, das Fleisch hat gelagert. Vielleicht hat man es fermentiert, sowas wie Dörrfleisch und so, ne? Aber es ist wohl davon auszugehen, dass die Bros damals auch vielleicht nicht so ganz frisches Fleisch gegessen haben, nämlich eher so vergammeltes Fleisch. Und es gibt Aufzeichnungen über indigene Völker zum Beispiel, die zeigen, dass die sehr regelmäßig verfaulte tierische Lebensmittel gegessen haben, samt Maden, die da drin sind.
Der Halloumi-Käse im Buffet. Ja, Entschuldigung.
Schön, dass du mit diesem Thema so viel anfangen kannst. Also die Studie, die haben Fleischproben verwittern lassen, eine lange Zeit und haben dann, dann haben sich da Fliegen eben drüber hergemacht, ne, Fliegenlarven, die Maden, die dann da rauskommen. Und dann hat man bei diesen Maden wirklich gemessen, dass sie einen sehr viel höheren Stickstoffisotopenwert hatten. In der Studie war eine Zahl bis zu 43% mehr von diesem Stickstoffisotop drin, als wenn sie nicht in so verfaultem Fleisch entstanden sind. Kannst du mir noch folgen?
Ja, das heißt, weil sie in den Knochen von den Bros dieses Isotop gefunden haben und sie wissen, durch reines Fleisch kommt niemals so viel von dem Isotop da rein, wissen die jetzt, da waren sau viele Maden drin.
Genau, also was heißt Wissen? Es ist eine Theorie, okay, ne? Ja. Also man muss dazu sagen, was ich auch wild finde, die haben nicht einfach Hirschfleisch, nehme ich wieder das Beispiel, verwittern lassen, sondern eben menschliches Fleisch haben die in der Studie verwittern lassen.
Warum
also Fleisch
genau?
Fleisch von Körperspenden auf dem Forensikgelände, lag da halt ein paar Monate und auch länger. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum sie menschliches Fleisch genommen haben. Es war anscheinend leichter.
Vielleicht war es einfach da.
Es war halt
das ist praktisch Recycling, Forschungsrecycling.
Genau, also wenn ihr euch fragt, wenn ihr euch für eine Körperspende eintragt, auch das kann passieren, ne? Ihr vergammelt einfach, werdet von Fliegen befallen und dann messen die, wie hoch der Isotopenwert von N15 in den Maden ist, genau. Mhm. Also das muss man dazu sagen, es war menschliches Fleisch und du weißt ja auch nicht, ne, wie jetzt hier vor 100.000 Jahren, was das für eine Fliegenart war, wie die Maden, was das genau für Maden waren. Also es ist erstmal eine Theorie, wo man sagt, das könnte der Grund sein, warum man in den Knochen von den Frühmenschen solche Werte gefunden hat. Es ist eine starke These. Ich wollte es einfach erzählen.
Aber mal anders gefragt, warum machen wir das denn heute nicht mehr? Also bei Käse kennt man das ja, dass man so vermaderten Käse auch isst. Aber was hat uns dazu gebracht zu sagen, nee, wir finden das jetzt
eklig?
Warte
mal, vermaderten Käse? Wo esst ihr denn vermaderten Käse?
Ihr, als ob ich das tun würde. Es gibt diesen, warte mal, ich finde das kurz parallel raus. Es gibt so einen Käse, den man irgendwie mit Würmern und Maden isst. Warte, ich finde das.
Okay, auch. Den habe ich in der Käsetheke noch nie liegen sehen.
Ja, ja, das ist so ein besonders ekliger. Lass mal, warte. Aber bei Käse, du, I'm in.
Okay.
Warte.
Stimmt. Ich erinnere mich an viele Folgen, wenn es um Käse geht, müssen wir Julia Nestlin anrufen. Ja, ich erinnere mich. Nee, also ich kenne es nicht und Käse ist jetzt eine Sache, such du mal deinen Käse raus, aber verfaultes Fleisch, ich habe mich heute Morgen auch gefragt, warum kann man kein verfaultes Fleisch nochmal essen? Weil sich da Bakterien bilden, die wir nicht so gut vertragen, oder? Das ist doch vor allem der Grund, die wir nicht so abkochen können.
Ja, also aber die schon, oder was?
Ja, also damals hast du, glaube ich, einfach, du hast einfach einen stärkeren Magen gehabt. Wäre meine Einschätzung so. Da hast du Salmonellen wahrscheinlich einfach auch noch über dein Neandertal-Frühstück drüber gehauen. Kein Problem, aber das geht heute nicht mehr, wahrscheinlich.
So, ich habe den Käse gefunden. Okay. Casu Marzu, ein sardischer Schafskäse. Er heißt auf Italienisch fauler Käse und er wird von der Larve der Käsefliege Pyophila casei zersetzt, um eine ganz besondere, sehr weiche Konsistenz und ein extrem starkes Aroma zu entwickeln. Die Maden leben noch, wenn man den Käse isst. In der EU ist Casu Marzu offiziell verboten, unhygienisch. Auf Sardinien wird aber weiterhin unter der Hand produziert und gilt als Delikatesse.
Das ist einfach so sick.
Die Maden können während des Essvorgangs bis zu 15 cm weit springen.
Wow, okay. Das war genug Info für mich. Ich bin auf jeden Fall fertig mit der Folge.
Ja, ich auch. Leute.
Wow.
Okay, ja, ich hoffe, die Folge mundet euch. Bis nächste Woche.
Urlaub auf Sardinien.
Ach ja, warum eigentlich nicht? Bis nächste Woche. Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wir haben natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Der Gangster, der Junkie und die Herren. Im Podcast Der Gangster, der Junkie und die Herren sprechen jeden Donnerstag ein ehemaliger Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. Der Gangster ist Maximilian Pollux. Der saß 10 Jahre im Gefängnis. Der Junkie ist Roman Lemke, hat 20 Jahre Drogenerfahrung. Und die Domina ist Nina Workhart. Sie arbeitet immer noch aktiv im Rotlichtmilieu. In der aktuellen Staffel sprechen sie mit ihren Gästen über die Frage, was eigentlich krank ist, in Anführungsstrichen, und was normal. Es geht um Drogen, Gewalt, Sex und Kriminalität und am Ende auch immer um Aufarbeitung und Therapie. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und die findet ihr natürlich in der ARD Audiothek auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.